Einen schönen guten Tag. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin der Tod. Ja, Sie haben richtig gehört, ich bin tot. Freut mich, Sie kennenzulernen. Für die meisten von Ihnen bin ich ein Tabuthema. Niemand mag sich gern damit beschäftigen, dass man einmal stirbt. Könnte in 20 Jahren sein, aber auch nächste Woche, morgen.
Naja, damit will ich nichts zu tun haben.
Die ersten Male hatte ich furchtbar Angst.
Sehr einsam, traurig.
Als junger Mensch natürlich nimmt einen das irgendwie schon mit.
Depressiv.
Also das war wirklich traumatisch.
Sie können das nicht, weil Sie so sensibel sind.
Ich habe mir gedacht, ich löse ein paar dieser Klischees auf und nehme sie mal mit in meinen Tag. Ja, auch der Tod hat einen eigenen Tagesablauf. Und heute statte ich meinen ArbeitskollegInnen, den TrauermusikerInnen, einen Besuch auf ihre Arbeit ab. Begleiten Sie mich gern.
Beerdigungen im Akkord. Ein Feature von Emma Dübner.
Es ist 7.59 Uhr. Gleich sollte der Wecker klingeln.
Im Prinzip morgens, noch bevor ich die Augen aufmache, mache ich einen kleinen Stimmcheck. Und damit starte ich dann meistens in den Tag. Dann gibt es ein warmes Getränk, ein Tee oder warmes Wasser für die Stimme.
Das ist Fabian, einer meiner Mitarbeiter, die wir heute begleiten. Fabian arbeitet als Trauersänger. Das heißt, er wird von Angehörigen für Beerdigungen gebucht und singt dort zwischen, vor und nach der Trauerrede jeweils ein Lied.
Und dann schaue ich, was so ansteht, setze mich meistens an den Computer, gucke, ob Anfragen reingekommen sind. Dann gibt es, weil ich meistens am Wochenende auftrete oder Buchungen habe, Lieder, die ich noch einstudieren darf, die ich noch üben darf. Das wurde ich schon oft gefragt, wie ich den Bereich der Trauerfeiern, der Beerdigung so als Sänger für mich entdeckt habe. Das kam tatsächlich über die Schiene Hochzeitsgesang, weil ich, bevor ich auf Beerdigungen gesungen habe, schon viele Jahre auf Hochzeiten gesungen habe. Und dann habe ich irgendwann aber eine Anfrage bekommen über meine Website. Die Person schrieb mir, sie hätte gesehen, dass ich grundsätzlich singe und auf Familienfesten singe, auf Hochzeiten singe und ob ich mir eben vorstellen könnte, auch auf Beerdigungen zu singen.
Milasso.
Zu hoch.
La, so, la, so, la, mi.
Fabian hat morgen eine Beerdigung, für die er sich eben schon mal vorbereitet. Auf dem Programm steht Andreas Gabalier und Dietrich Bonhoeffer.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Ich sehe gerade, eine andere Sängerin von mir, Christina, hat eben schon eine Beerdigung in Karlsruhe. Da würde ich fast vorschlagen, dass wir dort einmal kurz vorbeischauen. Halten Sie sich an mich, wir schauen von hinten in die Friedhofskapelle rein. Aber seien Sie sehr leise, die Trauergäste mögen keine ZuschauerInnen. Ave Maria! Eines der Lieder, die ich am häufigsten höre. Das läuft beinahe auf jeder zweiten oder dritten Beerdigung. Frau Brau, ob sie sich Ihnen kurz vorstellen mag. Warten Sie, ich hole Sie einmal hierher.
Ja, gerne. Ich bin Christina Bravo, habe Gesang studiert an der Musikhochschule in Karlsruhe,
Bin in Südamerika, in Chile geboren. Diplom habe ich studiert, Operngesang und bin Konzert- und Opernsängerin. Und irgendwie rutschte ich durch eine Freundin, die Tante war gestorben. Und sie wusste, dass ich gerade anfange zu singen, das war schon noch sehr früh. Und aber nein, das musst du machen und es ist nicht schlimm, wenn du nicht so weit bist und so. Und bin tatsächlich dann ins kalte Wasser gesprungen.
Christina ist auch danach weiter in Kontakt mit mir geblieben. Und das, obwohl sie selbst einen schlimmen Trauerfall erlebt hat.
Ich habe im fortgeschrittenen Schwangerschaft ein Kind sehr spät verloren. Und dann hat mich die Gruppe Regenbogen, das ist für Eltern, die ihre Kinder verlieren, hat mich dann praktisch aufgefangen. Und ich habe das dann auch mit zwei Kolleginnen weitergeführt. 6 Jahre lang haben wir uns wirklich mit viel Tod und sind viel in Kliniken damals gegangen, versucht, über dieses Thema aufzuklären. Und so bin ich viel, viel stärker einfach mit in Berührung gekommen.
Danke Ihnen, Christina. Wie Sie hören, bin ich selten die erste Berufswahl. MusikerInnen entscheiden nicht einfach so, dass sie auf Beerdigungen musizieren möchten. Fabian und Christina haben sie jetzt kennengelernt. SängerInnen oder TrauersängerInnen, wie man sie auch nennt, sind aber eigentlich ein Einzelfall auf der Beerdigung. Meist entscheidet man sich für Orgel- und Gemeindegesang. Am Hauptfriedhof Karlsruhe ist Christa Wetter dafür Ansprechpartnerin Nummer 1.
Ja, die Orgel hat mich immer schon begeistert als Kind, weil sie so vielschichtig in ihren klanglichen Möglichkeiten ist. Fein, gewaltig. Ich bin Christa Wetter und spiele Orgel, seit ich 13 bin.
Ebenso wie Fabian und Christina wollte auch Christa nicht von Anfang an zum Friedhof, sondern eigentlich an die Schule.
Mein Studium war ja eigentlich Schulmusikerin. Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass es nicht der richtige Beruf für mich ist, sondern dass ich gerne selber Musik mache. Und ich habe mich erinnert, dass mein Professor Habeck gesagt hat, am Friedhof, da suchen sie immer Organisten, aber sie sind, glaube ich, zu sensibel dafür. Und das ist vielleicht hart in der Welt am Friedhof. Da geht es ja manchmal auch bei den Arbeitern schon auch ein bisschen handfest zu. Das hat er eben so vermutet, dass mich das vielleicht auch depressiv machen könnte. Das ist aber nicht so gekommen.
Inzwischen arbeitet Christa schon seit über 40 Jahren als meine Kollegin. Anders als Christina und Fabian, die nebenher auch auf Hochzeiten und Konzerten auftreten, macht sie das aber hauptberuflich. Heißt in der Praxis, Fabian und Christina haben etwa 2 bis 3 Beerdigungen pro Monat, Christa bis zu 9 am Tag.
Ja, ganz früher hatten wir das in einem Halbstundentakt. Das war das 9 Uhr, 9.30 Uhr, 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr. Naja, da kann man vielleicht schon sagen, dass es vielleicht 60 im Monat sind. Und da kann man das rechnen.
Also 60 mal 40. Ach warte, nein, das sind ja Jahre.
Im Monat, da muss man mal 12 und dann nochmal die Jahre, nochmal 40 Jahre.
Also 60 mal 12 mal 40 sind aufgerundet fast 30.000 Beerdigungen.
Also ich kenne schon sehr viele Gräber. Wenn ich da spazieren gehe, da habe ich gespielt, da habe ich gespielt.
Problem mit der Vergänglichkeit ist, nichts gibt's für immer. Und auch der Beruf TrauermusikerIn selbst ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Ich höre immer häufiger von Beerdigungen, wo die MusikerInnen einfach nur noch einen Stick oder eine CD in die Hand gedrückt bekommen.
Es wird weniger leider dadurch, dass die CDs so überhand nehmen und einfach der Schnelligkeit, dem Portemonnaie geschuldet ist, nimmt es leider ab. Ich war vor Jahren auch schon mal in Rastatt und da war tatsächlich nur ein CD-Player, also da war gar kein Instrument mehr vorhanden.
Und dass es irgendwann so Leute wie mich gar nicht mehr gibt, die da jeden Tag 40 Jahre an der Orgel sitzen. Ich glaube schon, dass es anders geregelt werden wird, dass die Bestatter dann immer einen Steg haben und auch Orgelmusik wird dann eben per Band was ich schade finde.
Ich bin große Verfechterin der Live-Musik. Es macht immer einen Unterschied, ob ich mit der Trauergesellschaft und einer CD allein im Raum stehe oder ob MusikerInnen dabei sind, die mich für die Trauergäste zugänglich machen.
Ich habe anfangs tatsächlich gedacht, dass der Trauersänger einfach nur der gebuchte Dienstleister ist, der auf die Trauerfeier kommt und dann singe ich eben 3, 4, vielleicht 5 Lieder. Ich durfte relativ schnell feststellen, dass da deutlich mehr mitschwingt, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bekomme ganz oft das Feedback, dass Menschen nachher zu mir kommen und sagen, ich konnte endlich weinen und das hast du bewirkt mit deinem Gesang, mit deiner Musik. Und das sind wunderschöne Komplimente.
Und da habe ich auch so nach all den Jahren so ein Feeling, dass ich weiß, da passt Bach. Oder hier musst du mehr Tränendrüsen melken, sagt man dann. Also ein bisschen sentimentale Musik eher spielen. Die weinen dann zwar, aber das wollen die.
Ich habe auch schon manchmal von Leuten gehört oder von Bekannten und so, soll ich auf der Beerdigung sehen? Nein, nein, da muss ich gleich anfangen zu weinen und da wird es ja noch schlimmer.
Also in erster Linie ist es schon für die Angehörigen natürlich. Und das ist jetzt die große Frage, hören uns die Verstorbenen? Ich denke aber schon, dass sie es hören. Also meine persönliche Meinung. Aber es weiß niemand.
Haken an der Sache ist nur, auch TrauermusikerInnen sind am Ende des Tages normale Menschen. Auch sie sind anfällig für die Trauer und gedrückte Stimmung.
Für mich ist es immer wieder ein neues Auseinandersetzen, immer wieder, wenn ich eine Anfrage bekomme.
Die ersten Male hatte ich furchtbar Angst, dass ich zu arg zuhöre und dann in der Emotion mitgehe. Und auch gerade, wenn es Bekannte waren oder Leute, die ich kenne, da hatte ich schon bewusst auch weggehört, damit einem einfach der Hals oder die Kehle nicht zugeht.
Das gelingt auch mir nicht immer, gerade wenn ich vielleicht ein Bild vor Augen habe, wie ein Papa den Kindersarg seines eigenen Kindes vor sich trägt. Und die andere Beerdigung, die mir noch sehr nahe geht, wenn ich davon erzähle, weil es ein kleiner Säugling ist, der beerdigt wurde.
Oder zum Beispiel, wenn Enkel dann anfangen, für die Oma, den Opa was vorzulesen, die brechen selber in Tränen aus und so. Es gibt so viel. Schicksale auch. Also ich glaube, dass es auch nicht jeder Sänger kann und will.
Nach dem Auftritt auf der Beerdigung geht es am Nachmittag für die 3 MusikerInnen weiter mit etwas Self-Care. Da haben alle 3 unterschiedliche Beschäftigungen für sich entdeckt.
Ich habe für mich entdeckt, dass ich raus in die Natur muss. Ich gehe unglaublich gerne wandern. Die Natur bewertet nicht, die Natur ist einfach da. Ich muss nichts tun, um der Natur zu gefallen.
Nachdem ich gesungen habe, darf ich mit trauern und auch mal mitweinen.
Ich gehe dann gerne ins Café oder auch in die Stadt, in den Bücherladen. Also ich schaue schon, dass ich dann unter Menschen komme. Dass ich also nicht dann wieder in eine einsame Wohnung gehe gleich.
Und da habe ich für mich ein paar Techniken gefunden, das sind Atemtechniken.
Abends geht es dann für die MusikerInnen zurück in die Familien. Dort findet man oft auch nochmal in PartnerInnen oder Familie die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Meine Familie bekommt viel von meinem Beruf mit.
Auch mit meinem Mann spreche ich dann auch drüber, wenn es mir wirklich schwer auf der Seele liegt.
Und wenn ich von Beerdigung nach Hause komme und mein Sohn mich dann anguckt und so ein bisschen mustert und sagt, warum hast du nur schwarz an, dann erzähle ich ihm, wo ich gerade herkomme. Und dann entwickeln sich tatsächlich sehr, sehr schöne Gespräche, weil das für Kinder noch eine relativ normale Situation ist, dass Menschen nun mal irgendwann sterben. Und mit meiner Partnerin kann ich mich darüber auch sehr, sehr gut austauschen.
So, die MusikerInnen sind jetzt wieder zu Hause bei ihren Familien. Da möchte ich nicht weiter stören. Ich gebe ihnen jetzt ein bisschen Abstand von mir. Christa und Fabian sehe ich morgen sowieso direkt schon wieder. Angst vor mir haben die 3 aber schon lange nicht mehr. Da kennen wir uns schon viel zu lange.
Ich glaube, dass zu der Frage, hast du Angst vor dem Tod, zumindest bei mir, auch immer ein bisschen von sich wegschieben gehört. Also zu sagen, naja, habe ich Angst vor dem Tod, muss mich ja noch nicht interessieren. Ich kann mich ja damit auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Fakt ist ja, es ist noch niemand lebend aus der Sache herausgekommen.
Und ich finde aber den Tod nicht ein Schrecken, sondern ich empfinde ihn eher tröstlich auch, dass man vielleicht irgendwann aus der Welt auch wieder raus kann, aus dem Ehegarten, der es manchmal ist.
Weil es das Natürlichste, leider das Natürlichste ist, was es gibt, genauso wie eine Geburt.
Die Tabuisierung von mir, von Tod, ist übrigens ein Phänomen der Neuzeit. Wenn wir etwa 700 Jahre zurückschauen, ins Mittelalter, da war ich Bestandteil vom Alltag. Und nicht nur bei Menschen wie Fabian, Christa oder Christina, die jeden Tag mit mir zusammenarbeiten, sondern generell. Ständig gab es neue Seuchen. Alleine durch die Pest ist jede dritte Person in Europa gestorben. Man konnte mich schlichtweg nicht tabuisieren, weil ich Teil vom Alltag war. Im Verlauf der Jahre wurden Hygienemaßnahmen und medizinische Versorgung aber immer weiterentwickelt. Und damit steigt auch die Lebenserwartung. Dass Sie also heute keinen Kontakt mehr zu mir haben, liegt daran, dass Sie es nicht mehr müssen. Heißt aber nicht, dass Sie es nicht dürfen.
Ja, es macht mir bewusst, wie begrenzt unser Leben ist. Und es erdet wahnsinnig. Ne? Also man regt sich tatsächlich nicht mehr über Kleinigkeiten auf oder über Nichtigkeiten.
Man lebt einfach intensiver und man lebt irgendwo sogar fröhlicher oder auch gelassener, weil man merkt, wie schnell das anders sein kann.
Ja, es ist eine andere Qualität, als einfach ohne Bewusstsein des Todes einfach da durch die Welt zu gehen und ja, sich zu beschweren, wie schlecht es einem geht. Und ja, nee, uns geht es doch allen dann gefühlt sehr, sehr gut.